Es ist Montag, der 13. Juli 2026. Hier ist Konterfunk aktuell. Mein Name ist Stefan Milius. Das sind heute unsere Themen. Wie ein warmer Sommerregen ergießt sich Geld über Ungarn. Viel Geld, 10 Milliarden Euro, überwiesen von der Europäischen Union. Dort ist man begeistert über den Machtwechsel im Frühjahr und das Ende der Ära von Viktor Orban. Peter Madjar, sein Nachfolger an der Regierungsspitze, lässt nun keinen Stein auf dem anderen. Er greift tief in die Strukturen des Staats, von der Politik über die Justiz bis zu den Medien. In den letzten Tagen hat sich gegen diesen Kurs Widerstand geregt. Dazu hören Sie ein Gespräch mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Boris Kalnocki. An sogenannten Brennpunktschulen in Deutschland geht es rund, und das nicht im positiven Sinn. Gewalt, Drohungen und Respektlosigkeit gegenüber Lehrkräften, oft ist kein vernünftiger Unterricht mehr möglich, und wer diese Zustände kritisiert, der bekommt zu hören, das sei rassistisch. Die Lehrerin Birgit Ebel erlebt diese Zustände seit vielen Jahren und spricht offen aus, dass sie diese für unhaltbar hält. Die Quittung dafür sind erneute Drohungen bis hin zu einem Strafbefehl, den sie kassierte. Wir sprechen mit ihr über ihre Erfahrungen. Das gab es in dieser Ausprägung noch nie. Die israelische Regierung weigert sich, ein Urteil des obersten Gerichtshofs umzusetzen. Es geht scheinbar um eine eher kleine Sache, um die Besetzung einer Medienkommission, aber dahinter steckt weit mehr, nämlich das Tauziehen zwischen Politik und Justiz um die Frage, wer die letzte und entscheidende Instanz ist. Die Fronten sind aktuell so verhärtet, dass sogar eine Staatskrise droht. Zu Gast dazu ist unser Nahostkorrespondent Pierre Heumann. Darf die Polizei die Nationalität von Tatverdächtigen grundsätzlich nennen oder schürt das nur Vorurteile? Nach der neuen Regelung in Baden-Württemberg flammt die Debatte um Transparenz und Kriminalstatistik in Deutschland wieder heftig auf. Ob die Nennung von Fakten eine Diskriminierung ist oder vielleicht doch eine längst überfällige Rückkehr zur Realität, auf die die Bürger ein Recht haben, das kommentiert Thomas Hartung. Soweit die Themen der heutigen Ausgabe von Konterfunk aktuell. Ungarn im Sommer 2026. Nach dem historischen Machtwechsel im Frühjahr regiert der neue Ministerpräsident Peter Madjar das Land mit großer Dynamik. Er verspricht Aufklärung, das Ende der Korruption und das Einsammeln von Milliarden an eingefrorenen EU-Geldern. Doch während Brüssel feiert und Ungarn der europäischen Staatsanwaltschaft beitritt, formiert sich in Budapest Widerstand. Kritiker sprechen angesichts von blitzartigen Verfassungsänderungen, der Säuberung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Verhaftung von Oppositionellen bereits von einer neuen Willkürherrschaft. Räumt Madjar gerade den von ihm beklagten Orban-Sumpf auf oder baut er sich klammheimlich seine eigene Diktatur? Darüber sprechen wir heute mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Boris Kalnocki. Guten Tag, Herr Kalnocki.
Einen schönen guten Tag.
Herr Kalnocki, Peter Madjar hat eine Vereinbarung mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnet. Die EU gibt nun rund 10 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds frei. Ungarn tritt der Europäischen Staatsanwaltschaft bei. Madjar feiert das als reinen Triumph über Orbans Korruption, wie er sagt. Was halten Sie denn nun von dieser Wortwahl?
Ja, das ist sein Narrativ. Er sagt, die einzige Bedingung, die die EU jemals hatte, um diese Gelder freizugeben für Ungarn, war ein Ende der sogenannten Orbanschen Korruption. Das stimmt so nicht. Das kann man auch nachlesen. Also die EU hat immer Änderungen gefordert in der Migrationspolitik beispielsweise. Und auch jetzt ist klar geworden angesichts der schriftlichen Unterlagen aus Brüssel, dass man von Ungarn Steuerreformen erwartet, Rentenreformen, eine Öffnung des Marktes für ausländische Unternehmen und dergleichen mehr. Also ganz so stimmt es nicht.
Es müsste ja tatsächlich noch einiges aus Ungarn kommen. Um an die Gelder aus dem Kohäsionsfonds zu gelangen, müsste Ungarn auch das umstrittene Kinderschutzgesetz, Stichwort LGBTQ-Rechte, ändern, das Asylrecht. Aber im Parlament, da windet sich Madjar ja um klare Antworten zum EU-Migrationspakt herum. Warum ist dieses Thema weiterhin so ein politisches Minenfeld für ihn? Er steht ja bei Umfragen weiterhin bei rund 70%. Da scheint er viele Leute hinter sich zu haben.
Ja, er genießt enormen Rückhalt in der Bevölkerung. Das eine Thema, wo Orban immer als der Beste erschien sozusagen, als der glaubwürdigste, ist das Thema der Migrationspolitik. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Peter Madjar sich konsequent weigert zu sagen, dass er den Migrationspakt umsetzen wird. Er sagt aber auch nicht, dass er ihn nicht umsetzen wird, sondern sagt im Grunde, der Migrationspakt ist Orbáns Schuld, warum hat er ihn nicht verhindert und dergleichen mehr. Also da kommen sehr schwammige Formulierungen, aber weiterhin zahlt Ungarn auch unter Peter Modyar jeden Tag 1 Million Euro Strafe, weil ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht umgesetzt wird, wonach Ungarn Asylbewerber ins Land lassen muss, über die Grenze lassen muss, damit sie ihren Asylantrag in Ungarn stellen können. Das geschieht bislang nicht.
Der politische Neuanfang wird auch inszeniert. Vor wenigen Tagen erlebten die Ungarn ein bizarres Ereignis. Auf dem staatlichen Nachrichtensender M1 liefen plötzlich keine Nachrichten mehr, sondern nur noch Filme, eingeleitet mit einer Entschuldigung dafür, dass man jahrelang gelogen habe. Macsa hatte den Sender im Wahlkampf als Lügenfabrik bezeichnet. Ist das, was er tut, jetzt eine echte Reinigung eines korrupten Mediensystems oder macht das einfach irgendwie in die andere Richtung selbst?
Also dieses Thema ist denn doch ein bisschen vielschichtiger. Die öffentlich-rechtlichen Medien in Ungarn waren immer regierungsnah und wurden auch ganz lange nicht reformiert nach der Wende, nach dem Kommunismus. Da blieb strukturell und personell lange Zeit alles beim Alten. Fidesz hat dann unter Orbán 2010 eine umfassende Reform eingeführt, die stark kritisiert wurde in der Europäischen Union und in anderen Ländern, teilweise zu Recht. Das Positive war vielleicht, es wurde gespart. Es gab viel zu viele Spitzenpositionen in der alten Struktur. Aber es wurde alles zentralisiert. Speziell der Nachrichtenkanal M1 wurde im Grunde zu einem Sprachrohr der Regierung. Das kann man nicht anders sagen. Die Nachrichtenagentur MTI wurde eingegliedert in diese zentrale öffentlich-rechtliche Redaktion. Die gesamte alte Struktur der öffentlich-rechtlichen Medien wird beseitigt. An deren Stelle tritt eine Struktur, die aus drei Elementen besteht. Es gibt eine Körperschaft der unabhängigen öffentlichen Medien, öffentlich-rechtlichen Medien, tritt als Eigentümer auf, kümmert sich um den Haushalt, also ums Geld und um das Wirtschaften und wählt den Generaldirektor, die Generaldirektorin. Um diesen Job muss man sich per Ausschreibung bewerben. Und diese Körperschaft besteht aus 9 Mitgliedern, die alle vom Parlament gewählt werden müssen. 3 darf die Regierungsseite vorschlagen, 3 darf die Opposition vorschlagen, relativ großzügig angesichts dessen, dass die Regierung ja eine Zweidrittelmehrheit hat im Parlament. Und 3 sollen aus der Branche kommen, also von Medienorganisationen, müssen aber auch vom Parlament gewählt werden. Man kann also davon ausgehen, dass diese 3 Medienfachleute höchstwahrscheinlich Personen sein werden, die der Regierung wohlgesonnen sind. Also insgesamt wahrscheinlich eine Mehrheit, die der Regierung freundlich gesonnen ist. Dann kommt ein sogenannter Rat des öffentlichen Dienstes. 18 Mitglieder. Da soll die Zivilgesellschaft vertreten sein, die verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen. Und die Aufgabe dieses Rates ist, dass alle möglichen Strömungen in der Gesellschaft, in den öffentlich-rechtlichen Medien zu Wort kommen. Und schließlich gibt es einen Medienrat, bestehend aus 7 Mitgliedern. Und das ist eine Aufsichtsbehörde, die soll sich darum kümmern, dass alles objektiv und unabhängig zugeht, aber auch hier ist der Präsident auf Vorschlag des Regierungschefs vom Staatspräsidenten ernannt. Also eine gewisse Abhängigkeit von der Politik ist da immer noch gegeben.
Stichwort Staatspräsident, das bringt uns zu den Vorwürfen der neuen Opposition. Die wirft Macsa eine Willkürherrschaft vor. Der Anlass ist unter anderem die geplante 17. Verfassungsänderung, mit der der amtierende Staatspräsident per Federstrich und ohne Begründung abgesetzt werden soll. Das kann man jetzt juristisch oder politisch bewerten. Wie sieht Ihre Bewertung aus, dieses Schritts?
Die 17. Verfassungsänderung ist sehr lang, enthält viele Änderungen. Manche sind akzeptabel oder gar gut, andere eher bedenklich. Die bedenklichen Änderungen sind zum einen die Absetzung des Staatspräsidenten. Die Art und Weise, wie er abgesetzt wird, ist merkwürdig. Die Verfassung enthält ja Kriterien, nach denen ein Staatspräsident abgesetzt werden kann. Nur wenn er gegen geltendes Recht verstoßen hat, kann er vom Verfassungsgericht abgesetzt werden. Und nun wird dieselbe Verfassung einen Satz enthalten, der dahingehend lautet, dass mit Inkrafttreten dieser Verfassungsänderung der gegenwärtige Staatspräsident seine Beauftragung verliert. Also ohne dass irgendwelche dieser Kriterien, die für eine Absetzung des Staatspräsidenten eigentlich angewendet werden müssen, ohne dass das auf ihn zuträfe. Also da ist ein Widerspruch, da müssen sich vielleicht Verfassungsrechtler darum kümmern, ob das so geht. Aber auf jeden Fall wird es in Ungarn gehen. Das hat heftige Proteste hervorgerufen. bei den Anhängern der alten Regierung, der früheren Regierung, aber in der Gesellschaft wird dieser Schritt begrüßt. 2/3 der Befragten sagen, sie haben nichts dagegen, wenn der Staatspräsident geht. So, dann haben wir eine andere Regel, die die Anzahl der Legislaturperioden für Abgeordnete begrenzt auf 3. Also man darf nur 12 Jahre lang Abgeordneter sein und das bedeutet, dass die Hälfte der jetzigen Oppositionsabgeordneten, und zwar die besten und erfahrensten, die dürfen 2030 nicht mehr kandidieren. Damit wird auch das Wahlrecht der Bürger beschränkt. Also sie dürfen nicht mehr für die Leute wählen, für die sie schon 3-mal gestimmt haben. Also das sind die wesentlichen Änderungen, die vielleicht eher fragwürdig sind.
Sie nennen es fragwürdig, aber Ungarn wird von der EU beschenkt für diesen Kurs. Schaut man da einfach weg? Thematisiert man das gar nicht bei der EU? Weil das alles klingt ja doch zumindest anfechtbar juristisch.
Ja, man reagiert darauf gar nicht. Der Staatspräsident Tomasz Sulyok hat die Venedig-Kommission angerufen. Sie soll bitte eine Meinung formulieren in seiner Causa. Eine Delegation dieser Kommission ist auch gekommen. Das ist ein Beratungsgremium für den Europarat. Und sie sind so etwas wie der Goldstandard in verfassungsrechtlichen Fragen. Dieses Gremium hat in der Vergangenheit ganz klar in mehreren Fällen argumentiert, dass eine solche Verfassungsgebung, die auf eine einzige Person zielt, und das scheint ja hier der Fall zu sein, nicht wahr, dass es eigentlich rechtsstaatlich nicht in Ordnung ist. Ihr Rat ist aber nicht verbindlich. In der Vergangenheit, wenn die Venedig-Kommission etwas an Orbáns diversen Maßnahmen auszusetzen hatte, da kam aus Brüssel immer die Aufforderung an Ungarn, diese Kritik ernst zu nehmen und entsprechend diverse Dinge zu ändern. Jetzt aber ist überhaupt nichts zu hören aus Brüssel. Allerdings hat es auch noch gar keine Stellungnahme der Kommission gegeben. Wir müssen abwarten, was da passiert. Jedenfalls wird die Regierung nicht auf die Meinung der Kommission warten. Sie wird einfach Fakten schaffen.
Sie haben es bereits angesprochen, es gab vor einigen Tagen die erste große Demonstration gegen den neuen Regierungschef vor dem Präsidentenpalast. Sie waren dort auch vor Ort. Maja hat die Aktion auf Facebook verspottet, weil da sehr viel weniger Leute auf der Straße gewesen seien als zu früheren Zeiten. Ist denn die politische Gemeinschaft um Viktor Orbán endgültig demoralisiert und geschrumpft, wie er behauptet, oder wächst eine neue außerparlamentarische Bewegung heran?
Diese neue außerparlamentarische Bewegung ist der Wunsch bei Fidesz. Sie wollen so etwas schaffen. Demoralisiert sind die Anhänger, glaube ich, nicht. Jedenfalls nicht, soweit ich erkennen konnte. Geschrumpft sind sie allerdings sehr wohl. Es gibt auch weniger Geld, um Dinge zu organisieren. Umfragen sehen die Unterstützung für Fidesz derzeit bei 23-24%. Bei den Wahlen hatten sie ja noch fast 40% erreicht. Also da wird man wahrscheinlich Aufbauarbeit leisten müssen, die sehr schwer wird, weil Fidesz hat die Jugend verloren. Ich sehe auch nicht richtig, wie sie die wieder gewinnen soll. Und darüber hinaus die bürgerliche Mitte, die Mittelschicht, die Intelligenzia, aus all diesen Reihen, die früher zur Kernwählerschaft von Fidesz gehörten, da sind eigentlich viele abgesprungen. Ich weiß nicht genau, wie man das wieder herrichten möchte.
Trotz all dieser harten, teils autokratisch anmutenden Maßnahmen liegt also Majas Partei den Umfragen stabil bei fast 70%, verbannt die Opposition wirklich in einen tiefen Bereich. Warum denn verzeihen die ungarischen Wähler dem neuen Premier den rüden politischen Stil und sogar gebrochene Wahlversprechen so bereitwillig?
Also diese 70% entsprechend auch dem Anteil der Abgeordneten im Parlament. Tatsache ist aber, dass der Rückhalt für Péter Maja gewachsen ist seit der Wahl. Es mag psychologisch bedingt sein, dass die Leute zum Gewinner überlaufen, der so klar gewonnen hat, dass in den Augen vieler Ungarn Fidesz keine Chance mehr hat, zurückzukommen. Und zugleich wird ja auch eine Atmosphäre der Angst verbreitet. Ich höre von vielen, dass sie jetzt 3-mal nachdenken, bevor sie irgendwas auf Facebook sagen oder liken, was der Regierung nicht gefallen könnte. Aber die Tatsache ist ja auch, dass diese EU-Gelder kommen und das finden alle gut. Wir müssen jetzt erstmal warten, ob all die Dinge, auf die Magyar sich wahrscheinlich einlassen muss in der Zukunft und die weniger Geld bedeuten für die Bürger, also weniger Steuervergünstigungen, keine Steuerfreiheit mehr für Mütter, für junge Menschen beispielsweise, vielleicht eine etwas höhere Besteuerung von Renten. Also wir müssen schauen, was da alles kommt. Ich denke mal, im Herbst werden wir etwas deutlicher erkennen können, welche Verpflichtungen Péter Maja eingegangen ist in Brüssel, um diese Gelder zu bekommen.
Das heißt, im Moment sind diese Umfragewerte gewissermaßen ein bisschen erkauft von der EU.
Ja, ganz so würde ich es nicht sehen. Ich sprach vorhin vor einem psychologischen Moment. Und vielleicht haben wir eine andere Gesellschaft heute in Ungarn, es ist eine neue Generation da, junge Leute, die im Internet aufgewachsen sind. Und Peter Major ist ein sehr kundiger Bewohner des Internet. Er postet da pausenlos teilweise unter Wortmeldungen einzelner Bürger. Da meldet sich dann plötzlich der Ministerpräsident persönlich und sagt, hey, du lügst schon wieder. Also das verbreitet auch eine gewisse Wirkung in der Gesellschaft. Und manche finden diesen rüden Stil von ihm sogar witzig. Allerdings eine Umfrage gab, dass ungefähr die Hälfte der Bürger diesen Stil nicht gut findet.
Zwischen euphorischer Aufbruchsstimmung, dem Geldsegen aus Brüssel und dem tiefen Fundament neuer, rechtlich zum Teil fragwürdiger Strukturen, Ungarn bleibt unter Peter Maggia ein politisches Pulverfass. Sie hörten unseren Osteuropa-Korrespondenten Boris Kalnoki. Besten Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Wiederhören.
Gewalt, Respektlosigkeit gegenüber Lehrern, Antisemitismus auf dem Schulhof und ein System, das sehenden Auges kollabiert, das sind die Schlagzeilen, die wir fast wöchentlich über deutsche Schulen lesen. Aber wie sieht die Realität hinter verschlossenen Klassenzimmertüren wirklich aus? Und was passiert, wenn man als Lehrkraft den Mund aufmacht? Darüber sprechen wir heute mit Birgit Ebel, langjährige Lehrerin an Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen. Sie bezeichnet sich selbst als linke, feministische Grüne und Menschenrechtsaktivistin. Aber weil sie Missstände an ihrer Brennpunktschule offen ansprach, wurde sie bedroht, ihr Auto wurde zerkratzt, sie stand sogar vor Gericht. Wir gehen heute mit ihr ins Detail darüber. Guten Tag, Frau Ebel.
Guten Tag.
Frau Ebel, Sie haben einen ungewöhnlichen Lebenslauf. Sie waren in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, Sie waren Geschäftsführerin der Grünen, bevor Sie dann in den Schuldienst gewechselt sind. Vielleicht zunächst, was hat Sie damals ursprünglich an die Schule gezogen?
Ja, eigentlich war das schon immer mein Traumberuf gewesen. Ich hatte in dieser Richtung ja studiert, bin aber nach dem Studium oder während des Studiums ist mir dann das Interesse daran verloren gegangen. Und deswegen war ich dann Jahrzehnte, muss man sagen, in anderen Berufen und habe aber später durch sehr schulnahe Tätigkeiten, Sprachförderungs-, Netzwerkarbeit im Kontext mit Schulministerium Nordrhein-Westfalen, solche interkulturelle Projekte etc., bin ich wieder an die Schule rangeführt worden. Und dann wurde mir der Tipp gegeben, Schule, das wäre doch ideal, da würdest du mit deinen Ideen und Projekten, da würdest du doch sehr gut hinpassen. Und das war dann der Grund, dass ich Anfang der 2000er Jahre das überhaupt wieder für mich in Betracht zog. Und dann war der Weg Richtung Schule.
Und dann wurde es sehr schnell eher schwierig. Sie haben in verschiedenen Interviews, Artikeln den Alltag an Ihrer früheren Gesamtschule phasenweise als die absolute Hölle beschrieben. 80-90% der Schüler hatten einen Migrationshintergrund. Damit man da eine bessere Vorstellung hat der konkreten Ausgestaltung, welche Erfahrungen mit Gewalt und Aggression haben Sie und Ihre Kolleginnen dort gemacht?
Also es war nicht nur an dieser Schule, es ist ja an verschiedenen Schulen gewesen, aber natürlich ist es eben an Brennpunktschulen und das sind ja die meisten Gesamtschulen, ist es besonders schwierig. Ich muss das auch eingrenzen auf diese Jahrgänge 5 bis 10. 11 bis 13 ist Oberstufe, da ist das Bild teilweise ganz anders, es ist auch ein bisschen eine andere Schülerschaft. Weil auch an Gesamtschulen sind das oft Schüler und Schülerinnen, die von einer anderen Schule rübergekommen sind und nur die Oberstufe absolvieren. Und es sind natürlich die vernünftigeren Schüler, die wirklich eine Lernorientierung haben. Und da findet man dieses gewaltorientierte Verhalten, um das es jetzt auch sicherlich gehen soll. Also das ist absolute Ausnahme. Gibt es schon mal, aber das ist Ausnahme. Ja, also wie wir das erlebt haben, ist, dass das vornehmlich so ab der Jahre 2014, 2015 sich dramatisch gesteigert hat. Das ist ja auch die Zeit der sogenannten Flüchtlingswelle, der zunächst verkündeten Willkommenskultur. Und da bekamen wir auch einfach mit, und ich speziell bekam mit, dass in der Stadt, in der ich 15 Jahre an der Brennpunktschule war, dass das eine absolute Salafistenhochburg im Raum Ostwestfalen-Lippe ist. War mir vorher nicht bekannt. Und da bekam ich natürlich sehr viel ab. Am 27. Januar 2014, ich weiß das noch auf den Tag genau, ist beispielsweise ein schulfremder Junge von 15 Jahren, der mit meiner Schule gar nichts zu tun hatte, plötzlich in meinem Unterricht aufgetaucht, hat so massiv gestört, herumgealbert, rumgelaufen, dass ich den Unterricht abbrechen musste. Abends habe ich gedacht, den finde ich doch sicherlich über die Accounts, die Facebook und sonst wie Accounts der anderen Schüler, die haben den doch bestimmt einbestellt. Und dann habe ich dann diesen Jungen entdeckt, der posierte dort mit Waffen, die täuschend echt aussahen, also wie Kalaschnikows, und hatte Verbindung zur islamistischen Szene. Und das ist jetzt 12 Jahre her, und seit dem Tag hat mich dieses Thema Salafismus und auch Radikalisierung, islamistische Radikalisierung und die Rolle von Moscheen, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und stellte dann ja auch fest, dass junge Leute in diese Moscheen gehen, in eine arabische Moschee, dass dort Hassprediger auftreten. Also bundesweit bekannte Hassprediger sind dort in dieser Stadt aufgetreten. Und ihr Zielpublikum waren junge Leute. Und es wurde auch angeworben für die Ausreise in das IS-Terrorgebiet. Und ich toppe das jetzt noch insofern, wie ich dann sage, dass ein ehemaliger unserer Schüler, den habe ich aber nicht mehr erlebt, der IS-Terrorist Murat Demir war, der 2016 dann in Raqqa in Syrien umgekommen ist.
Über die Rolle des Einflusses von Moscheen werden wir gleich noch sprechen. Vielleicht bleiben wir noch kurz im Klassenzimmer. Weibliche Lehrkräfte scheinen es ja besonders schwer zu haben. Sie haben auch immer wieder von massiven sexualisierten Beschimpfungen und religiösen Provokationen, von einer extremen Respektlosigkeit gegenüber Frauen berichtet. Und wenn Sie nun Fehlverhalten sanktionieren wollten oder aufgrund von bestimmten Leistungen schlechte Noten vergaben, dann wurden ja oft die Rassismuskarte gezogen, auch von den Eltern. Das ist so ein Totschlagargument. Wie reagiert man als Lehrerin in so einem Moment, wenn diese Vorwurf kommt?
Ja, das muss man also von sich weisen, und es sollte auch wirklich so sein, dass man keinen Rassismus von sich gegeben hat. Da ich selber von Jugend an antirassistische Arbeit geleistet habe und, wie Sie eingangs gesagt haben, also auch eher politisch links sozialisiert bin, aber nicht stalinistisch links, also konnte ich das also vielfach bei den meisten Schülern ja auch zerstreuen. War in meinem Fall auch so, dass ich sehr viele kurdischstämmige Schüler, Schülerinnen hatte und sehr viele Jesiden, einige Aleviten, und die wissen auch, was Islamofaschismus, diesen Begriff möchte ich mal einführen, was Islamofaschismus bedeutet, und dass von dieser Seite ständig der Rassismusvorwurf kommt. Ja, also ich sehe das mittlerweile nicht mehr nur als so individuelle Rechtfertigung und Schuldabwehr, sondern das ist ein Angebot an alle möglichen Personen in diesem Staate, denen irgendetwas nicht passt, ihr Versagen, ihr Scheitern, ihre Probleme, die sie da haben, also mit dem Vorwurf des Rassismus abzuwehren. Ja, also Rassismus ist sozusagen die Keule, mit der man nicht nur Lehrkräfte treffen will, wenn sie eine berechtigt schlechte Note geben, wenn sie eine berechtigte Maßnahme aussprechen, wenn sie sagen, gib jetzt das Handy ab, hör auf, schalte die Musik ab, bleib nicht so lange auf Toilette während des Unterrichts und so weiter, wird das ja ganz schnell als rassistisch ausgewiesen. Und da reiten auch Eltern drauf herum. Und da würde ich sagen, da gibt es auch noch eine Zuspitzung. Ich habe das vor 2 Jahrzehnten etwa noch so erlebt, dass Eltern durchaus ansprechbar waren, wenn man Probleme mit den Kindern hatte oder wenn die Kinder Probleme mit der Schule hatten. Dann konnte man die einbestellen, dann konnte man mit denen reden, dann konnte man gemeinsam überlegen, wie kann es weitergehen, dass sie zur Schule kommen, dass sie die Sachen mitbringen, dass sie sich an Regeln halten, was ja klar ist. Das hat sich total geändert. Die Eltern treten ganz anders auf. Die Eltern treten nach meiner Erfahrung auf wie Komplizen, und wir stehen am Pranger. Also wir als Lehrkräfte stehen am Pranger. Und wir sollen dann alles verschuldet haben.
Diese Rassismuskeule, wie Sie es bezeichnen, die wird ja auch zum Teil behördlich gestützt. 2019 haben Sie einen Strafbefehl erhalten wegen übler Nachrede. Sie hatten damals auf Facebook den Suizid einer 17-jährigen Schülerin thematisiert, die nach einem sexuellen Übergriff massiv gemobbt wurde. Sie werden also auch von der Justiz offensichtlich nicht geschützt. Wie gehen Sie damit um?
Dieser Fall war ganz besonders absurd, weil dieses Mädchen in der Stadt, in der ich unterrichtete, überhaupt nicht an meiner Schule war und ich wusste auch gar nicht den Namen. Ich wusste nichts von der Familie, ich wusste aber, dass es diesen Fall gibt und mein Anliegen, mich da einzumischen, war, weil sich das Mädchen offenkundig vor einen Zug geworfen hat, nachdem fast 14 Tage lang von diesem betrunkenen Mädchen von einer Silvesterfeier peinliche Fotos herumgesendet wurden unter allen Jugendlichen. Und ich befürchtete, dass meine Schüler, Schülerinnen, die dieses Mädchen offensichtlich wohl kannten, sich auch an dieser Straftat beteiligten. Nämlich Fotos eines wehrlosen Opfers von einer Silvesterparty mit sexuellen Übergriffen zu versenden und sogar diese Fotos noch weiter zu versenden, als das Mädchen sich schon längst vor den Zug geworfen hat. 2 Wochen danach habe ich das dann angesprochen, weil ich einfach dieses Cybermobbing und Victim Blaming, also Beschämen des Opfers, das stoppen wollte. Das war mein Anliegen. Dann wurde das komplett rumgedreht. Dann wurde so getan, als hätte ich das erfunden. Ich wurde angezeigt. 8 Monate später bekam ich plötzlich diesen Strafbefehl. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich hatte keinen Namen genannt. Ich hatte ja nicht mal den Namen gewusst. Der Fall stimmt aber. Und ich kann nochmal bezeugen, dass es richtig ist. Ich habe mir einen Rechtsanwalt genommen, Akteneinsicht genommen und habe festgestellt, dass diese Familie, die Verwandtschaft, dass das türkische graue Wölfe sind. Total reaktionär. Und das Mädchen war offensichtlich sehr feier- und partyfreudig, hat nicht gebetet, trug kein Kopftuch, war gepierst, tätowiert und so weiter. Also da knallte etwas aufeinander. Und ich war die einzige Stimme, die dem Mädchen beigestanden hat und gesagt hat, wie schlimm, wie schrecklich das ist. Und dann wurde das aber so verdreht, dass ich anschließend gejagt wurde regelrecht. Ich habe mir sofort einen Anwalt genommen, als ich 5.000 Euro Strafgeld zahlen sollte wegen angeblicher übler Nachrede. Ich meine, es war nichts erfunden, es war ja alles richtig. Und dann ist das auch noch groß in die Presse gekommen, ohne dass ich vorher befragt wurde. Und dann war das eine Situation, die würde ich jetzt im Nachhinein als so gefährlich bezeichnen, dass es sozusagen an die Situation des französischen Lehrers Samuel Paty erinnert, der durch Gerüchte im Netz von einem tschetschenischen Islamisten enthauptet worden ist, 2020.
Sie leisten auch Grundlagenarbeit. Sie haben es erwähnt, Sie haben eine ehrenamtliche Initiative gegründet, Extrem dagegen heißt die, um Jugendliche vor salafistischer Agitation zu schützen. Wie sieht diese Arbeit in der Praxis aus? Wie macht man das?
Also im September 2014 habe ich dann mit 5 weiteren Personen außerhalb der Schule eine Empowerment- und Präventionsinitiative mit dem Namen Extrem dagegen gegründet. Dort waren junge Leute, Jugendliche, die meisten waren migrantisch aktiv und wir sind, glaube ich, auf 50 Bühnen gewesen. Wir sind überall aufgetreten. Wir sind sofort bekannt geworden. Ich selbst war 100-mal in der Presse. Vielfach waren die Jugendlichen dabei. Ich bin 40-mal im Fernsehen gewesen. Wir waren nach Florida eingeladen von einem Sponsor. Ich bin mit Extrem dagegen in Kairo aufgetreten, dem Deutschen Goethe-Institut. Also das soll zeigen, also dass das wirklich erfolgreich ist. Und die Jugendlichen sind so daran gewachsen. Die waren so stolz, dass sie selber an einer Aufklärungsarbeit gegen jegliche Form von Extremismus mitwirken konnten und Islamismus, den sie ja bestens kannten. Das wäre meines Erachtens der richtige Weg. Das könnte in jeder Schule sein und da stattfinden oder auch außerhalb von Schulen. Und ich kann nur sagen, ich habe das alles ehrenamtlich gemacht. Ich habe dafür kein Geld von Demokratie leben gebraucht, überhaupt nicht. Es war einfach so möglich mit der Überzeugung und mit der Glaubwürdigkeit. Und die habe ich bei meinen ehemaligen Jugendlichen auch gehabt. Also in diesem Sinne könnte man wirklich arbeiten. Und jeder, der möchte, kann mich auch kontaktieren. Ich gebe gerne Auskunft.
Zum Schluss, Frau Hebel, Sie haben eine ganz konkrete Forderung, eine Obergrenze von maximal 35% Migrantenanteil pro Schule, um die Segregation und den Brennpunktstatus zu brechen. Alleine ist das ja wahrscheinlich nicht zu stemmen. Haben Sie irgendwelche politischen Verbündete oder wie reagiert die Politik auf eine solche Forderung?
Die Forderung habe ich ja nicht erfunden. Die Forderung oder diese Zahl hat auch Ahmed Mansour, der bekannte Islamismusexperte, auch genannt. Von all diesen Dingen sprechen also eigentlich alle möglichen anerkannten Islamismusexperten. Die sprechen davon, es muss einfach eine Verteilung von migrantischen Schülern, Schülerinnen geben. Also das heißt auch eine Verteilung von Problemen. Es kann nicht sein, dass eine Schule, die sowieso schon als Brennpunktschule angesehen wird, wo Lehrkräfte fehlen, also weil solche Schulen sind natürlich wenig beliebt, wenn da so viele Probleme sind, wo Gewalt ist und so weiter, dass dann sich so dreht, dass letztendlich fast 100% migrantischer Kinder dort sind. Aber natürlich, wenn man von so etwas spricht, was ja eigentlich auch nur heißt, dass man ein gewisses Gleichgewicht zwischen Schulen herstellen will, dann wird man sofort als rassistisch bezeichnet. Ich muss dazu noch sagen, ich bin selber Mitglied in der kurdischen Gemeinde Deutschland. Da sind fortschrittliche Migranten drin, die mich auch total schätzen, die Aleviten oder auch Jesiden. Ich bin Mitglied in der Gesellschaft für bedrohte Völker. Ich finanziere selber seit über 10 Jahren irakische Flüchtlingskinder in einem Waisenhaus. Und dann von Rassismus zu sprechen, ist völlig absurd, da ich selbst ja total interkulturell aufgestellt bin.
Das sagt Birgit Ebel, langjährige Lehrerin, die sich trotz Anzeigen, Drohungen und politischem Gegenwind den Mund nicht verbieten lässt. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke auch und viele Grüße an die Hörer.
Fakten sind Fakten und gehören benannt. Das war einst das Grundverständnis im Staat. Heute sieht es anders aus. Beispielsweise bei der Frage, ob bei Verbrechen die Nationalität von Tatverdächtigen genannt werden darf oder nicht. Hören Sie dazu einen Kommentar von Thomas Hartung.
Verallgemeinerung ist keine Diskriminierung. Das ist vielleicht der einfachste und zugleich anstößigste Satz, den man in dieser Debatte sagen kann, der Debatte um die Nennung der Nationalität von Straftätern. Denn genau daran krankt die deutsche Öffentlichkeit seit Jahren. Sobald aus vielen Einzelfällen ein Muster erkennbar, eine Gruppe statistisch beschrieben wird, ertönt sofort der vertraute Alarm, pauschalisierend, stigmatisierend, diskriminierend. Als sei schon der Schritt vom Einzelnen zum Typischen moralisch verwerflich. Dabei ist genau dieser Schritt die Grundlage jeder vernünftigen Ordnung. Jede Krankenkasse verallgemeinert Erkrankungsrisiken. Jedes Curriculum verallgemeinert Bildungsfähigkeiten. Jeder Versicherer verallgemeinert Schadenswahrscheinlichkeiten. Niemand würde einer Brandversicherung vorwerfen, sie diskriminiere Häuser mit Schilfdach, weil sie ein höheres Risiko kalkuliert. Auch die Polizei arbeitet selbstverständlich mit Mustern, Täterprofilen, Deliktschwerpunkten. Aber sobald es um Kriminalität und Nationalität geht, soll plötzlich verboten sein, was sonst ganz normal ist, aus vielen Fällen ein Befund zu bilden. Genau deshalb ist die neue baden-württembergische Regel so bemerkenswert. Die Polizei soll die Nationalität von Tatverdächtigen künftig grundsätzlich nennen, hat der neue Innenminister Manuel Hagel jetzt entschieden. Im Prinzip gilt nun, bei wenigen Ausnahmen, Informationen werden benannt statt pädagogisch dosiert. Das ist kein Rechtsruck, sondern eine späte Rückkehr zur Normalität. Denn das eigentliche Problem war ja gerade die Willkür. Mal wurde die Nationalität genannt, mal nicht, mal nur auf Nachfrage, mal nur dann, wenn sie gerade ins gewünschte Bild passte. Genau diese Uneinheitlichkeit hat Vertrauen beschädigt. Wenn Bürger den Eindruck gewinnen, Informationen wird nach Opportunität und nicht nach Regeln mitgeteilt, dann suchen sie sich andere Quellen. Dann gewinnt nicht die Besonnenheit, sondern der Verdacht. Nun gibt es in Deutschland, nicht aber in Österreich und der Schweiz, den Pressekodex. Darin heißt es, dass Medien die Herkunft nennen können, wenn ein begründbarer Sachbezug besteht. Die Absicht dahinter ist nachvollziehbar, man will verhindern, dass pauschale Ressentiments entstehen. In der Praxis wurde aus dieser Vorsicht aber oft ein Denkverbot. Nicht mehr die Relevanz eines Merkmals entschied, sondern die Angst vor den möglichen Schlussfolgerungen der Öffentlichkeit. Genau da beginnt die deutsche Selbsttäuschung. Denn Überrepräsentanz ist kein Vorteil, sondern ein Befund. Allein Baden-Württemberg registrierte 2025 fast 95.000 nicht-deutsche Tatverdächtige. Das entspricht über 43% aller Tatverdächtigen, bei 15% Bevölkerungsanteil. Bei Gewalt, Messer und bestimmten Sexualdelikten sind die Unterschiede noch markanter. Darüber muss man sprechen dürfen, ohne sofort in die moralische Verdachtszone geschoben zu werden. Gerade seit 2015 ist diese Debatte politisch aufgeladen. Denn wir schaffen das war nicht nur ein Satz, sondern ein Regierungsnarrativ. Und wenn nun gerade bei Syrern oder Afghanen in bestimmten Deliktfeldern eine Überrepräsentanz diskutiert wird, dann geht es eben nicht nur um selektive Statistik, sondern darum, den politischen Migrationskurs nicht zu gefährden. Der Bürger soll die Folgen der Massenzuwanderung tragen, hohe Unterbringungs- und Integrationskosten akzeptieren, aber bei Kriminalität möglichst nicht zu genau hinschauen. Nicht, weil die Zahlen unbedeutend wären, ist die Empfindlichkeit zu groß, sondern weil sie ein Märchen beschädigen. Ein Blick in den deutschsprachigen Raum zeigt übrigens, Deutschland war mit seiner Verkrampfung eher ein Sonderfall. In Österreich nennt die Polizei Herkunft und Staatsangehörigkeit seit langem weitgehend selbstverständlich. In der Schweiz war die Praxis zwar föderal uneinheitlich, bewegt sich inzwischen aber ebenfalls in Richtung Transparenz. Deutschland musste also wieder einmal erst lange gegen die Wirklichkeit anmoralisieren, bevor es sich langsam normalisiert. Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen nennen schon länger die Nationalität. Nun könnte man einwenden, aber was nützt die, wenn immer mehr Menschen eingebürgert werden? Das ist ein entscheidender Punkt. Dann würde oft der Name mehr verraten als die Nationalität. Der Schritt kommt also womöglich sogar zu spät. Denn die juristische Kategorie Deutsch wird unter Bedingungen massenhafter Einbürgerung immer weniger mit biografischer, kultureller oder sozialer Herkunft identisch sein. Trotzdem bleibt die Richtung richtig. Der demokratische Bürger hat ein Recht auf Wirklichkeit, nicht auf pädagogisch gefilterte Haltbarkeit. Denn wer schon den Befund moralisch verbieten will, bekämpft nicht Vorurteile, sondern Erkenntnis.
Das war ein Kommentar von Thomas Hartung. Medien im In- und Ausland sprechen von einer historischen Verfassungskrise. Der Staatspräsident warnt eindringlich vor einer roten Linie und die Opposition erhebt schwere Vorwürfe des Machtmissbrauchs. In Israel bahnt sich ein beispielloser politischer Sturm an. Erstmals in der Geschichte des Landes hat eine Regierung offen angekündigt, ein Urteil des obersten Gerichts schlichtweg nicht zu befolgen. Was oberflächlich wie ein Streit um die Medienpolitik aussieht, rüttelt in Wahrheit an den Grundfesten der israelischen Demokratie und an der Gewaltenteilung. Wenige Monate vor den anstehenden Wahlen stellt sich die brisante Frage, droht Israel jetzt die Anarchie? Darüber sprechen wir heute mit unserem Israel-Korrespondenten Pierre Heumann. Hallo Pierre.
Hallo Stefan.
Pierre, damit wir verstehen, was da so brisant ist und inwiefern ein Präzedenzfall für eine Verfassungskrise sorgen könnte, was genau ist denn da passiert?
Also im Moment geht es um die Medien. Es gibt in Israel eine Medienkommission, die Privatsender beaufsichtigt und reguliert. Ende des letzten Jahres hat die ihr Mandat beendet und dann wurde eine neue Kommission gewählt. Und bei den Mitgliedern dieser neuen Kommission gab es ein bisschen Widerstand. Das hat der Regierung eigentlich gefallen, weil sie wollten eigentlich im Moment keine Medienkommission. Und das oberste Gericht hat beschlossen, das geht nicht, es braucht eine Medienkommission und dann könne die alte, deren Mandat eigentlich ausgelaufen ist, die solle wieder weitermachen, bis die neue Kommission zusammengesetzt ist und alles okay ist. Jetzt muss ich sagen, es gibt einen Privatsender, den Kanal 13, der soll jetzt verkauft werden. Und der Käufer ist ein Hightech-Unternehmer, der eher kritisch gegenüber der Regierung eingestellt ist. Oder sehr kritisch, der hat an den Demonstrationen gegen die Justizreform mitgemacht und war sehr prominent vertreten. Und die Regierung möchte eigentlich verhindern, dass dieser Rappaport, so heißt er, den Sender kauft und damit quasi die kritische Haltung gegenüber der Regierung verewigt. Und 3,5 Monate vor den Wahlen ist es natürlich nicht ganz irrelevant, was der Kanal 13 für Botschaften verbreitet. So, um das geht es eigentlich. Also es ist einerseits eine juristische Auseinandersetzung und ein juristisches Problem und andererseits geht es um etwas sehr Handfestes, nämlich wer soll diesen Channel 13 kaufen? Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Es gibt einen sehr regierungsfreundlichen Sender, der heißt Kanal 14. Das ist der einzige Sender, in dem sich der Premierminister und seine Minister zu Interviews stellen, weil sie sicher sind, dass sie dort als Helden gefeiert werden. Und dieser neue Sender, der ist der letzte, der dazugekommen ist, der hat gewisse Erleichterungen, finanzielle, kommerzielle Erleichterungen, und die sollen erhalten bleiben. Und das sind die beiden Gründe, warum die Regierung eigentlich nicht will, dass diese alte Kommission weiterarbeiten soll. So, und jetzt hast du gesagt, die Regierung missachtet diesen Entscheid oder dieses Urteil des Obersten Gerichtshofs, und das ist das Problem. Es ist das Problem, weil sich eigentlich erstmals eine Regierung gegen das oberste Gericht stellt und sagt, wir anerkennen euer Urteil nicht.
Jetzt hat man ja gesehen, wenn man Israel ein bisschen beobachtet hat, dass es in der Vergangenheit immer wieder Reibereien gegeben hat, bei denen ungeliebte Gerichtsentscheide verzögert wurden, aber diese offene Art der Verweigerung ist neu. Welche unmittelbaren rechtlichen und politischen Folgen drohen denn dem Land, wenn das jetzt Schule macht und die Exekutive, die Judikative einfach aushebelt?
Das ist ziemlich gefährlich. Das wäre ein Präzedenzfall. Also das könnte dann bedeuten, dass im Extremfall auch Bürger sich nicht mehr an Gerichtsurteile halten. Aber wenn wir weiter oben sind, also es geht darum, dass man nicht mehr genau weiß, was Sache ist, welches Gesetz nun gilt und welches Gesetz nicht gilt. Und das könnte letztlich zu einer Anarchie führen, wenn das Problem nicht behoben wird.
Genau darüber wird ja gestritten. Wer da das letzte Wort hat, blicken wir auf die Argumente der Konfliktparteien. Die Regierung stellt sich auf den Standpunkt, dass das Parlament als demokratisch gewählte Institution das letzte Wort haben muss und das oberste Gericht wiederum sieht sich als ultimativen Hüter der Rechtsstaatlichkeit. Wer hat denn nun, wenn man das objektiv anschaut, nach Israels Rechtssystem eigentlich die stärkeren Argumente?
Das ist eben nicht ganz klar. Und es kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt. Ich muss sagen, erstens, Israel hat keine Verfassung. Das hat historische Gründe, die spielen jetzt keine Rolle, aber Fakt ist, Israel hat keine Verfassung. Das heißt, es ist eigentlich nicht geregelt, welche Prinzipien gelten sollen. Das ist das eine. Und das zweite, es gibt Grundgesetze. Das ist ein Kompromiss. Statt einer Verfassung hat man Grundgesetze gemacht, Schutz von Minderheiten, demokratische Prinzipien und so weiter. Und das sind alles einzelne Gesetze, die aber den Charakter von einer Verfassung haben, als Einzelvorschriften. Und nun muss man auch wissen, Israel ist ein sehr zentralistischer Staat. Das heißt, es gibt weder eine föderalistische Struktur, noch gibt es zwei Kammern im Parlament. Also es gibt nur eine Kammer und es gibt nur einen Zentralstaat. Das heißt, dass die Regierung, wenn sie die Mehrheit hat mit der Koalition, dass sie eigentlich keinen Widerspruch befürchten muss oder mit keinem Widerspruch rechnen muss. Und da kommt nun das oberste Gericht und sagt, ja genau, wir sind eigentlich der Schutzwall für die Minderheitsrechte zum Beispiel, wenn es um israelische Araber geht oder wenn es um andere Minderheiten geht, dann haben wir aufgrund des Grundrechts die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Regierung sich daran hält. Und die Regierung sagt, ja, das kümmert uns eigentlich nicht groß, denn wir als demokratisch gewählte Regierung mit dem Parlament im Rücken, wir können bestimmen, was läuft und wir lassen uns da nicht von Richtern reinreden. Das ist der Konflikt und der ist im Moment nicht gelöst. Es gibt aber Lösungsoptionen, sei es auch nur mit einem Kompromiss.
Nun entzündet sich der konkrete Streit eben an der Besetzung der Medienaufsicht, steht im Zusammenhang mit einem konkreten Fernsehsender. Aber die Frage ist ja, geht es bei diesem Konflikt wirklich um Medienpolitik und wer die Berichterstattung kontrolliert? Oder ist das Ganze nur eine Art Stellvertreterkonflikt für den grundsätzlichen Kampf um die Frage, wer hat die Macht im Staat?
Ja, es gibt noch andere Beispiele, bei denen sich die Regierung nicht ans oberste Gericht hält. Ein anderes Beispiel, das oberste Gericht hat beschlossen, dass das Rote Kreuz die palästinensischen Gefangenen in den israelischen Gefängnissen besuchen darf. Und die Regierung verhindert das, respektive die Gefängniskommission verhindert das mit dem Argument, das sei ein Sicherheitsproblem und es gibt noch andere Gründe, die sie ins Feld führen. Das heißt, hier widerspricht eigentlich eine Regierungsabteilung ganz direkt dem obersten Gerichtshof. Und es gibt weitere Beispiele. So zum Beispiel bei den Orthodoxen, das ziemlich viel für Aufruhr gesorgt hat. Die Orthodoxen weigern sich, in die Armee zu gehen, obwohl das eine Pflicht ist, eine Bürgerpflicht ist für alle, für Männer und Frauen. Und die Orthodoxen sagen, wir wollen lieber beten, damit helfen wir dem Staat mehr, als wenn wir Waffen tragen und an der Grenze stehen. Und das oberste Gericht hat gesagt, das geht nicht, dass die Orthodoxen keinen Dienst leisten, weil das sei gegen das Prinzip der Gleichheit im Staat. Und die Regierung hat es bisher nicht geschafft, dieses Prinzip durchzusetzen, aus mehreren Gründen. Unter anderem sind die Orthodoxen eben sehr gut organisiert und legen den Straßenverkehr lahm und so weiter. Also es gibt immer wieder Beispiele, wo man sieht, die Regierung hält sich nicht an die Beschlüsse des Gerichtshofs oder sie hat nicht die Kraft oder nicht den Willen, diese durchzusetzen.
Nun steht Israel, du hast es bereits erwähnt, wenige Monate vor den nächsten Wahlen, was die Situation natürlich politisch extrem auflädt. Wie wird dieser offene Bruch mit dem Gericht in der israelischen Bevölkerung aufgenommen und auch bei den Parteien? Nutzen Sie diesen Streit bereits gezielt zur Wählermobilisierung?
Es verläuft etwa entlang der Linie pro Netanyahu oder gegen Netanyahu. Diejenigen, die gegen den Premierminister sind und aufgrund der Wählerumfragen kann man sagen, er hat im Moment schlechte Karten, dass er bei den Wahlen mit seiner Koalition die Mehrheit hat. Die hinter ihm stehen, die finden das eigentlich richtig. Die finden das Argument, der Mann ist demokratisch gewählt worden und seine Koalitionspartner auch. Also soll das Gericht nicht so, ich sage jetzt mal ganz salopp, nicht so blöd tun. Also sollen sich nicht über die Demokratie stellen. Und diejenigen, die eher gegen den Netanyahu sind, rein aufgrund der Umfrage, hat er, wie gesagt, schlechte Karten, nochmals zu gewinnen. Und die finden eigentlich, er gehe zu weit. Wenn das Gericht das beschließt, dann müsse er sich daran halten. Diese Diskussion ist mittlerweile mehrere Jahre alt. Also das begann mit der sogenannten Justizreform. Und da ging es schon darum, wer ist jetzt mächtiger oder wer hat das letzte Wort im Staat? Die Regierung und die Koalition oder der oberste Gerichtshof?
Du hast von möglichen Lösungen bzw. einem möglichen politischen Kompromiss im letzten Moment gesprochen, die eintreten könnten. Was ist da denkbar und wie realistisch ist, dass sich die ganze Lage noch entschärft?
Das günstigste Szenario, wenn ich jetzt an die Unruhen denke, die da entstehen könnten, oder an das Chaos, das entstehen könnte, wäre eigentlich ein politischer Kompromiss. Jetzt bei der Medienkommission, die Regierung könnte einen neuen Verwaltungsrat für diese Kommission ernennen. Und beide Seiten könnten sich dann auf ein neues Verfahren einigen. Damit könnte man die unmittelbare Krise bei diesem Mediengesetz entschärfen oder sogar lösen. Wahrscheinlicher scheint mir jedoch ein längerer Machtkampf, da sowohl Regierung als auch Oberster Gerichtshof nicht nachgeben wollen. So wenigstens scheint es jetzt. Die Regierung könnte versuchen, ihren Einfluss auf Justiz und Medien weiter aufzubauen und das oberste Gericht dem gegenüber seine Kontrollfunktion verteidigen. Also hier könnte sich ein Machtkampf zwischen beiden anbahnen und jede weitere Entscheidung könnte dann weitere Probleme auslösen. Also nicht nur bei den Medien, sondern auch bei allen anderen Fragen, wo sich die beiden widersprechen. Das riskanteste Szenario wäre eine offene institutionelle Konfrontation. Also wenn die Regierung wiederholt das Urteil des höchsten Gerichts einfach ignoriert, so tut, als ob das nicht vorhanden wäre, dann könnte der Staat in eine Situation geraten, die sehr ungemütlich werden könnte. Ich denke da zum Beispiel auch im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen, die ja anstehen Ende Oktober, wenn also die Wahlkommission etwas befindet und dann geht es darum, Gericht muss entscheiden, ob sie Recht hat. Und angenommen, sie findet, da ist es zu Unregelmäßigkeiten gekommen, dann müsste die Regierung eigentlich handeln. Frage ist, ob sie dann handelt, je nachdem, um was es da geht. Also wenn das zu ihren Gunsten ist, dann wird die Regierung sagen, klar, akzeptieren wir. Und umgekehrt, wenn das zu Ungunsten der Regierung ausfällt, dann wird sie sagen, ist uns eigentlich egal. Symbolisch sieht man das daran, dass bei öffentlichen Veranstaltungen oder Einladungen der Präsident des obersten Gerichtshofs, der eigentlich eine zentrale Figur ist im Rechtsstaat, der wird meistens gar nicht mehr eingeladen. Der wird ignoriert. Oder wenn im Parlament alle Würdenträger begrüßt werden, dann wird der Präsident des obersten Gerichtshofs nicht begrüßt. Und das ist natürlich mehr als nur Symbolik, das ist auch mehr als ein Affront, sondern das zeigt genau, wie die Stimmung der Regierung gegenüber dem Gerichtshof ist.
Wir sprechen ja doch immerhin von der einzigen stabilen, echten Demokratie in der Region. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Sind diese Prognosen von einer möglichen Anarchie, die ausbricht, übertrieben? Geht es ein bisschen kleiner oder wie siehst du das?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil es kommt sehr stark darauf an, wie die beiden, also der Gerichtshof und die Regierung, wie die mit diesem Konflikt umgehen. Ich habe die drei Möglichkeiten erwähnt. Es gibt durchaus Kompromissmöglichkeiten, dann würde das Problem entschärft, aber nur dieses spezifische Problem. Die große Frage, welchen Stellenwert hat das oberste Gericht im Land, die ist damit eigentlich nur aufgeschoben und nicht gelöst. Ob es wirklich zu einer großen Krise kommt, zu einer Verfassungskrise, das hängt sehr stark davon ab, wie die Wahlen ausgehen Ende Oktober.
Ein historischer Bruch mit der Justiz, der Israel wenige Monate vor den Wahlen an den Rand einer Staatskrise führt. Das war Pierre Heumann, unser Israel-Korrespondent, mit seiner Analyse direkt aus der Region. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war Konterfunk aktuell vom Montag, dem 13. Juli. Ein Blick auf das weitere Programm. Im Fernruf unserer Auswanderersendung geht die Reise heute auf zwei Kontinente und erzählt werden zwei außergewöhnliche Lebensgeschichten. Franziska Krusche hat sich in Indien eine neue Existenz als Unternehmerin aufgebaut. Friedemann Buschbeck ist dasselbe nach einem Neuanfang in den USA gelungen. Fernruf hören Sie heute um 8, 14 und 20 Uhr sowie in unserer Mediathek unter konterfunk.radio. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.